Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wenn es um Steuern geht, scheint es eine Regel zu geben. Die Armen zahlen, die Reichen vermeiden. Bekannt ist das seit Ewigkeiten. Bewiesen werden muss es immer wieder neu.
Das ist aber heute leichter denn je. Das zeigt zumindest das Beispiel der Paradise Papers, die in dieser Woche für Schlagzeilen sorgen. Wie digitale Werkzeuge dabei helfen, sich durch ein Meer an Daten zu graben und ein riesiges, teilweise legales Betrugsnetzwerk offenzulegen, darüber reden wir in dieser Breitbandausgabe. Und dazu begrüßen Sie Vera Linz
und Martin Böttcher. Doch Datenanalysen sind nicht alles. Die Geschichten daraus wollen auch erzählt werden. Und das geschieht zum Beispiel in Podcasts. Die Paradise Papers sind nicht die einzigen Recherchen, die aktuellen Podcasts aufgegriffen werden. Das Genre boomt quer durch alle Themenbereiche. Wir klären auf, warum das so ist und stellen Radiolab aus den USA vor. Ein Podcast, der innovative Klänge und neue Erzählformen fürs Radio entwickelt hat.
Und wie immer gibt's Musik aus dem Netz, die dort kostenfrei heruntergeladen werden kann. Los geht's mit Rest in Peace. So heißt das Stück der vierköpfigen Band Rumble Tramp, die nicht wirklich lospoltern und stolpern, wie der Bandname suggeriert, sondern klassischen Folk bieten.
Topic.
Prominente Namen fallen in diesen Tagen im Zusammenhang mit Steuervermeidungstaktiken. Regierungschefs, die Queen, Sportstars wie Lewis Hamilton, aber auch internationale Firmen wie Nike.
Genau, und dass dies alles jetzt ans Licht kommt, ist wieder mal einem großen Datenleak zu verdanken. Vergangenes Jahr waren es ja die Panama Papers. Danach wurde ein weitaus größerer Datensatz der Presse zugespielt, die sogenannten Paradise Papers. Ein Jahr lang haben über 380 Journalisten daran gearbeitet, das Ganze zu durchwühlen, zu strukturieren und Verbindungen ausfindig zu machen.
Ohne Computer geht da natürlich gar nichts, denn solche Datenmengen lassen sich nur noch mit Softwareunterstützung analysieren. Bei den Paradise Papers handelt es sich um 1,4 Terabyte an Tabellen, eingescannten Rechnungen oder Kontodaten. 13,4 Millionen Dokumente sind insgesamt aufgelaufen.
ganz klar ein Fall für Datenjournalismus, eine noch junge Profession, die aber inzwischen einen festen Platz eingenommen hat im Spektrum des journalistischen Handwerks. Jochen Dreyer mit einem Überblick über die Entwicklung des softwaregestützten Recherchierens und Veröffentlichens.
Datenjournalistische Projekte gehören mittlerweile zum Alltag. Die Berliner Morgenpost zeigte kürzlich auf ihrer Seite, was mit einer einfachen Gesichtserkennungssoftware schon alles in einem Gesicht identifiziert werden kann. Jeder konnte dort ein Foto mit seiner Webcam machen, sein Alter schätzen lassen, sein Geschlecht und seine Emotion. Mit erstaunlicher Genauigkeit. Dass Journalismus Daten und Software nutzt, um Themen zu erzählen, das war vor rund 10 Jahren noch Zukunftsmusik. Der große Durchbruch kam dann mit den 2010 von WikiLeaks veröffentlichten Warlogs aus Afghanistan und Irak, die der britische Guardian und die New York Times aufbereiteten und mit Visualisierung verständlich machten.
It must be the biggest intelligence leak in military history.
Plötzlich war Datenjournalismus in aller Munde oder, wie die englische Sprachwelt etwas passender sagt, Data-Driven Journalism, datengetriebener Journalismus. Der Datenjournalist war geboren. Ein moderner Rechercheur müsse sich die Arbeit mit Software aneignen, um automatisiert Informationen aus Datensätzen und sozialen Netzwerken ziehen zu können und diese in neuen Formen darzustellen. Lorenz Matzert, einer der deutschen Vorreiter des Datenjournalismus, antwortete allerdings noch im Jahr 2011 auf die Frage des Medienmagazins ZAP, was Datenjournalismus sei.
Das weiß niemand genau.
Heute sieht das anders aus. Im Netz finden sich Unmengen von Anleitungen, wie Redaktionen, aber auch einzelne Journalisten Datensätze finden, verarbeiten und darstellen können. Es gibt einfach zu bedienende Scrapper, die Daten von Webseiten sammeln oder Projekte wie Enigma, die großflächig offene Daten weltweit zusammentragen. Es gibt Tools, die automatisiert Tabellen in Grafiken darstellen oder Geodaten auf einer Karte verbinden. Nie war es einfacher, Daten visuell eine Geschichte erzählen zu lassen. Die großen Leaks der letzten Jahre zeigen aber eine Neuentwicklung. Mein Friedrich Lichtenberg, in Sarajevo ansässiger Journalist und Programmierer beim OCCRP, einem Reporternetzwerk, das sich auf die Aufdeckung von organisierter Kriminalität und Korruption spezialisiert hat.
Ich finde den Datenjournalismus, den Begriff, den überlasse ich fast eher den Leuten, die sich um Analyse von quantitativen Phänomenen kümmern. Also Luftverschmutzung, Krankenhaus, Sauberkeit und am Ende auch Schöne im Web zeigen. Ich glaube, investigativer Journalismus ist eher zu gucken, wie können wir Datenbanken nutzen, um Verbindungen zu schlagen, die nicht offensichtlich sind. Wie können wir irgendwie rausfinden, wer wo eine Firma besitzt, von der wir nichts wissen, wer wo systematisch Gelder abzieht. Das ist, glaube ich, echt so ein Untergenre des Investigativjournalismus.
Dieses Untergenre mausert sich gerade zum neuen Standard der großen Investigativrecherchen. Die Paradise Papers bestehen aus Millionen von Dokumenten, die alle miteinander verglichen und nach Verbindungen durchsucht werden müssen. Die Süddeutsche Zeitung hat unter anderem mit der Software Nuix gearbeitet, einem hochkomplexen Analysetool, das für Strafverfolger und Ermittler geschrieben wurde und verschiedenste Datensätze untereinander vergleichen kann.
Nuix, the need to know.
Solche spezialisierten Programme sind teuer. Eine Lizenz kann schon mal zwischen 20 und 100.000 Dollar kosten. Das können sich nur große Medienhäuser oder weltweite Journalistennetzwerke leisten. Doch stellen diese Programme eben die Werkzeuge zur Verfügung, um solch komplexe Strukturen wie Offshore-Firmen und Steuervermeidungstaktiken aufzudecken, die sich ja gerade durch großflächige Verschleierung auszeichnen. Mit der richtigen Technik und der nötigen Menge an Journalisten ist es dem datengetriebenen Investigativjournalismus, wie man ihn vielleicht nennen kann, möglich, eine Art Waffengleichheit herzustellen. Aber nötig ist eben nicht nur Technik, sondern auch weltweite Zusammenarbeit von Journalisten, sagt Friedrich Lichtenberg und stellt dem Ganzen eine Forderung hinterher.
Ich glaube, der Investigativjournalismus braucht seine eigene Software. Die Journalisten haben gerade die Möglichkeit, sich einen neuen Modus der investigativen Zusammenarbeit auszudenken, indem man eben in verteilten Gruppen zusammen an der Geschichte arbeitet und versucht, alle Aspekte globalisiert irgendwie zu knacken.
Friedrich Lichtenberg fordert also eine eigene Software und mehr Zusammenarbeit der datengetriebenen Investigativjournalisten. Wir weiten das Thema gleich noch weiter aus und sprechen mit Vanessa Wormer vom Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, die bei den Paradise Papers einen Teil der Daten analysiert hat.
Genau, und wir reden darüber, welche Software dort genutzt worden ist und wie sich die über 380 internationalen Journalisten, koordiniert vom ICIJ, dem International Consortium of Investigative Journalists, unter höchster Geheimhaltung organisiert haben.
Vorher aber Musik vom Singer-Songwriter Gittes Bags, der sich in Buffalo Bills Wild West Show einer nationalen Ikone widmet und dabei einen eher ironischen Abgesang auf großspuriges Cowboy-Gehabe liefert.
Focus of the Rough Riders of the world, representing all the races of this great United Nation. That's Buffalo, Buffalo Bill. Equal pay on your stay, your propaganda.
Vor 10 Jahren war das noch Zukunftsmusik. Heute gibt es in vielen großen Medienhäusern Datenjournalismus-Teams. Bei der Süddeutschen Zeitung gehört Vanessa Wormer dazu. Sie hat die Paradise Papers mit analysiert, die Auskunft darüber geben, wie weltweit Schlupflöcher genutzt werden, um Steuern zu vermeiden.
Wir haben mit Vanessa Wormer darüber gesprochen, wie das Team der Süddeutschen Zeitung bei der Arbeit mit den Dokumenten vorgegangen ist. Und als erstes wollten wir wissen, in welcher Form die Redaktion die Daten eigentlich bekommen hat. Hat da jemand heimlich eine Festplatte in den Briefkasten gesteckt?
Also über die Quelle und darüber, wie die Daten zur SZ gekommen sind, sprechen wir nichts, einfach aus Quellenschutzgründen. Aber ich kann zumindest von dem Zeitpunkt ab dem eben die Daten dann bei uns waren, erzählen, dass es sich natürlich um viele verschiedene Dateiformate handelte. Das heißt, wir hatten jetzt nicht eine Festplatte, wo irgendwie nur Excel-Tabellen drauf waren oder nur PDF-Dateien, sondern es waren zig verschiedene Dateiformate, also auch Excel-Tabellen und PDF-Formate, aber eben auch viele E-Mails, viele eingescannte Verträge, also auch Bilddateien. Und das mussten wir erstmal mit einer speziellen Software dann sortieren und aufbereiten, dass wir überhaupt in diesen Datenmengen dann suchen können.
Wie ist das denn bei so einer riesigen Datenmenge? Ist da erst eine Idee für einen Zusammenhang aus diesen ganzen Daten oder vielleicht sogar eine Geschichte? Und dann fängt man an, in diesen Daten zu suchen nach Belegen oder vielleicht auch was diese Geschichte widerlegen könnte? Oder sind da erst die Daten, die einen ersten Hinweis auf eine mögliche Geschichte geben?
Ich würde sagen, in den meisten Fällen weiß man ja schon grob, wo das Material herkommt. Also in dem Fall irgendwie, es war schon klar Offshore, es war klar die Kanzlei Appleby. Das heißt, man wusste natürlich, mit was man es zu tun hat. Aber natürlich war auch am Anfang sehr spannend, was steckt da drin. Also wir kannten die Panama Papers, wir kannten diese Daten von der Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama, die sehr dubiose Kundschaft auch hatte. Und nach dieser dubiosen Kundschaft oder nach dubiosen Gestalten haben wir natürlich auch in den Appleby-Daten, in den Paradise Papers-Daten gesucht. Das heißt, wir haben schon recht früh versucht zu verstehen, mit welchen Menschen macht diese Kanzlei Geschäfte. Also wer steckt dahinter? Und was für uns ein sehr guter Moment war oder ein sehr interessanter Fund ist, dass die Kanzlei eben nicht bloß mit Einzelpersonen Geschäfte macht, sondern auch mit großen Konzernen. Also wir haben ja Nike, wir haben Facebook, wir haben Apple in den Daten. Und es war für uns natürlich schon so der Moment, wo wir gemerkt haben, das könnte auch wieder ein spannendes Projekt sein und nochmal eine andere Art von Steuervermeidung auch.
Aber wie ist es mit den Werkzeugen? Haben Sie nochmal extra Software programmieren oder modifizieren müssen, um da wirklich Dinge analysieren zu können?
Wir haben es nicht bloß mit einer Kanzlei zu tun. Es sind Daten von zwei Dienstleistern, Offshore-Dienstleistern und von 19 Firmenregistern. das ist total unterschiedlich formatiert. Wir haben wirklich viel Zeit aufwenden müssen, um erstmal zu verstehen, wie wir mit manchen Firmenregistern arbeiten können, wie wir die entpacken können. Da haben wir auch teilweise nochmal zusätzlich irgendwie Software anschaffen müssen oder auch einen Entwickler mal drauf gucken lassen. Und bei der SZ war es uns wichtig, dass wir lokal mit den Daten arbeiten können. Wir wollten bei der SZ die Daten auch nicht irgendwo auf den Server legen, sondern wir haben sie in einem speziell gesicherten Raum auf vom Internet getrennten Servern bzw. Computern liegen und können da eben lokal damit arbeiten. Beim ICIJ ist es ein bisschen anspruchsvoller, weil die natürlich das Material mit 400 Journalisten teilen wollen und es setzt dann auch voraus, dass sie sichere Infrastruktur einrichten, sichere Server, auf die alle gleichzeitig zugreifen können, aber die eben im besten Fall nicht gehackt werden können. Und deshalb musste das ICIJ auch in diesem Fall wieder neue Software, neue Tools entwickeln und die haben wir bei der SZ dann auch mitnutzen können.
An dieser Analyse dieser ganzen Daten haben ja viele Journalisten gearbeitet. Im Schattenreich-Podcast, da erzählt Benedikt Strunz, dass sie zum Austausch mit diesen anderen Journalisten beispielsweise eine Software verwendet haben, die ursprünglich als Dating-Plattform programmiert war. Sind diese Zweckentfremdungen so üblich?
Ja, das ist schon so ein klassisches Beispiel, dass man halt so am lebendigen Objekt auch eigentlich die Tools weiterentwickelt. Das heißt, das ICIJ hat die ganzen Tools ständig weiterentwickelt und hat sie eben an die Bedürfnisse der Reporter angepasst, hat viel gelernt darüber, wie Reporter mit solchen Daten arbeiten wollen. Das Wichtigste ist da einfach immer, alle wollen nach Namen suchen und am besten wollen sie ganze Listen mit Namen reinwerfen. Also so eine Art Inventur der Bundesrepublik will man da reinwerfen. Also wer sind die wichtigsten Personen und Firmen? Und die will man mit den Daten abgleichen. Und das sind so Sachen, die hat man erst im Laufe der Zeit gelernt, dass die wichtig sind bei so einem Projekt. Und das haben die Entwickler eben in dem Fall dann so angepasst, genau.
Der Datenjournalismus lernt noch und rüstet dabei auch noch auf, der Gegner aber offenbar auch. Was bedeuten denn diese perfektionierten Verschleierungstaktiken und damit zunehmende Komplexität und Unübersichtlichkeit der Daten für den investigativen Journalismus?
Wenn wir in so einen Fall schauen, der in den Daten steckt, dann ist es ja oft so, dass es nicht irgendwie eine Person ist, die mit einer anderen Person Geschäfte macht, sondern da stecken dann im Zweifel 10 Firmen dahinter oder nochmal 20 weitere Personen. Und es ist eigentlich immer so eine Art Netzwerk, was sich bei den Applebee-Daten zumindest auch über die ganze Welt erstreckt. Und das war schon so eine große Herausforderung jetzt auch bei den Paradise Papers, dass wir gemerkt haben, es geht so viel um Netzwerke und vieles findet auch gar nicht in diesen Daten statt. Also wir haben manchmal wirklich nur kleine Puzzleteile gehabt und mussten die wiederum ja mit anderen Daten abgleichen, also auch mit Firmenregistern, die wir jetzt nicht als Leak vorliegen hatten oder mit Daten aus dem Internet. Das ist eben, glaube ich, jetzt so die große Herausforderung gewesen bei den Paradise Papers, dass wir viel außerhalb der Daten auch zusätzlich natürlich recherchieren mussten, um so zu einem kompletteren Bild zu kommen. Und ich glaube, dass es auch so ja, die Herausforderung in Zukunft sein wird, dass man ja noch intelligentere Systeme schafft, die vielleicht dieses Weltwissen schon mitbringen. Also, dass wir nicht erst nochmal googeln müssen, wer ist eigentlich die Person, sondern dass wichtige Personen und Firmen schon in der Software hinterlegt sind und dass die Software uns vielleicht auf interessante Geschichten stoßen kann.
Das wollte ich sagen. Man fragt sich ja schon, Daten sind sperrig, man hat viele Zahlen, Grafiken, Tabellen und so weiter. Wie macht man das, Daten eine Geschichte erzählen?
Da spielt natürlich auch dieses Abgleichen mit der Wirklichkeit eine große Rolle. Also wir recherchieren ja wirklich nicht bloß in diesen Daten, sondern irgendwann ist die Phase, wo man mit Experten sprechen muss, weil man vielleicht die Struktur, das Steuervermeidungsmodell, was sich in den Daten findet, gar nicht versteht allein. Dann geht man raus, man trifft diese Leute, man spricht mit Anwälten, man versucht auch Gerichtsdokumente vielleicht beizuschaffen. Im besten Fall hat man vielleicht sogar Protagonisten, das war uns immer sehr schwierig, weil wir die Leute natürlich dann selten überzeugen können, dass sie uns irgendwie auch Einblick gewähren. Also wir konfrontieren auch alle Betroffenen in einer gewissen Phase des Projekts, aber in seltenen Fällen wollen die mit uns überhaupt reden.
Diese Daten, die ja für sich selber gewissermaßen sich erzählen, aber die Geschichte an sich ist ja eine relativ vorhersehbare. Wir haben da die Reichen und Mächtigen, die Steuerschlupflöcher nutzen, um ja, Steuern oder Gelder in Milliardenhöhe zu hinterziehen. Diese Geschichte ist ja vielleicht jetzt in diesem Einzelfall noch nicht bekannt, aber so insgesamt ist das ja ein Narrativ, was schon seit Jahren oder Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten so unterwegs ist. Wie schafft man das dann, die trotzdem neu und anders zu erzählen? Ist das dann dieses Rückbesinnen auf so typischen Journalismus? Es muss eben eine Geschichte erzählt werden?
Was wir jetzt beim Paradise Papers auf jeden Fall die ganze Zeit ja vor Augen hatten, war so dieser Merkzettel, den wir an uns selbst geschrieben haben nach den Panama Papers, dass wir gesagt haben, wir müssen noch mehr abstrahieren, wir müssen noch mehr Destillate von unseren Geschichten schaffen. Also wir hatten beim Panama Papers viele lange Stücke, wo man erklärt bekommen hat, wie diese Mechanismen funktionieren. Aber wir haben jetzt auch wirklich viel mehr kürzere Stücke geschaffen. Das heißt, auch mal noch ein Erklärvideo dazu gemacht oder noch mal alles runtergebrochen und auf eine Grafik abstrahiert oder eben einen Podcast dazu gemacht. Also wir haben versucht, dieses sehr sperrige Thema auf viele verschiedene Arten und Weisen zu erzählen und zu erklären.
Vanessa Wormer vom Datenjournalismus-Team der Süddeutschen Zeitung über den Umgang mit den Paradise Papers. Wir danken für das Gespräch.
Aus Columbus, Ohio, da kommt Chinese School. Ihr Song Pulling Strings, Mikey G, ein hübsch melodiös geratenes Indie-Rockstück.
We'll be right back.
Breitband, Medien und Meinungen.
In dieser Woche gab es einige nicht sonderlich gute Nachrichten. Zum Beispiel laut einem Bericht der UNESCO greifen Regierungen in der ganzen Welt immer häufiger zu Internetsperren, um den Informationsfluss in ihren Ländern zu kontrollieren. 61 Netzblockaden soll es weltweit in diesem Jahr schon gegeben haben.
Doch Regierungen werden auch vermehrt Ziel von Hackerangriffen. In deutschen Regierungsnetzen wurden zwischen Juli 2016 und Juni 2017 monatlich im Durchschnitt etwa 52.000 E-Mails mit Schadsoftware abgefangen. 18% mehr als im Vorjahreszeitraum.
Und dann natürlich noch der große Aufreger, sicher nicht ganz so schlimm wie die Cyberkriminalität, aber dennoch 280 Zeichen bei Twitter. Und was sonst noch die Woche los war, das erfahren wir von Theresa Sickert in natürlich mehr als 280 Zeichen.
Das Internet ist voll mit Müll. Pornos, Horror- und Gewaltvideos. Perverse, die Kindern im Netz nachstellen und schaden wollen. Das sind nur ein paar der Sorgen, die Eltern umtreiben, wenn ihre Kinder sich im Internet bewegen. Das geht aus dem aktuellen Jugendmedienschutzindex hervor.
Und es geht um Sorgen, dass aus dem Onlinehandeln negative persönliche Konsequenzen entstehen können. Das könnte zum Beispiel mit Blick auf die Auswertung persönlicher Daten oder die Beeinträchtigung sozialer Beziehungen, sogar mit Blick auf Sucht und Abhängigkeiten, die aus der Online-Nutzung entstehen, resultieren.
Erklärt Nils Brüggen, einer der Autoren der repräsentativen Studie, die in Kooperation vom JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, und dem Hans-Bredow-Institut entstanden ist. In der Summe sehen etwa 3/4 der befragten Eltern mindestens einen Anlass zur Sorge. Interessant ist auch, dass knapp 60% der befragten 9- bis 16-Jährigen ebenfalls konkrete Ängste benennen. Mobbing zum Beispiel oder Kostenfallen.
Also die Erfahrung, zum Beispiel schon zu viel Zeit im Internet verbracht zu haben oder bei der Online-Nutzung verbracht zu haben, da stimmen relativ viele Kinder zu, dass es ihnen selber auch schon einmal passiert ist. Deutlich weniger sind es dann mit Blick auf die meisten anderen Risiken, gerade zum Beispiel der Aspekt, dass sie online mit verstörenden Inhalten in Kontakt gekommen sind.
Was auch daran liegen könnte, dass gerade bei jüngeren Kindern die Eltern noch ziemlich hinterher sind, aufzupassen. Aber umso älter die Kleinen werden, desto weniger kümmern sich die Eltern. Vielleicht liegt es daran.
Und ich möchte mit euch über ein Problem sprechen, das meine Nerven in Anspruch nimmt. Eltern und Technik. Na, wenn du ein Rezept suchen willst, dann gib's doch einfach in Google ein.
Wo soll ich das eingeben?
In die Zeile oben, Mama. Wie oft noch?
Denn auch das, was die YouTuberin Kelly Mrs. Vlog erlebt, bestätigt der Jugendmedienschutzindex. Kinder und Eltern glauben, dass ab 13 Jahren Jugendliche mehr vom Netz verstehen als Erwachsene. Auch Facebook ist voller Sorge um die Inhalte auf seiner Plattform. In Australien hat das soziale Netzwerk gerade einen Test gestartet, um unerlaubte Nacktbilder zu entfernen.
Wir wollen nicht, dass Facebook ein Ort ist, an dem die Menschen befürchten, dass ihre intimen Bilder ohne ihre Zustimmung geteilt werden. Wir arbeiten ständig daran, diese Art von Missbrauch zu verhindern und diese Inhalte aus unserer Community fernzuhalten.
Heißt es auf der Facebook-Presseseite. Und so funktioniert's. Menschen, von denen ein Nacktfoto durchs Netzwerk geht, melden das an die offizielle Website des australischen eSafety Commissioner, eine staatliche Stelle für Jugendschutz im Internet. Der Nutzer schickt das unliebsame Bild, das er eigentlich aus dem Netz haben möchte, nun sich selbst im Messenger und flaggt es als nicht einvernehmliches, intimes Bild. So wird Facebook informiert, um welches Foto es sich handelt. Das Netzwerk wandelt das Bild in eine spezielle Data-URL um und soll dann jedes Mal, wenn das Nacktbild irgendwo wieder auftaucht, es automatisch blocken. Soweit so gut, aber auch nicht ganz unkritisch. Die Nacktfotos sollen nämlich auch von einem menschlichen Facebook-Team angeschaut und für eine Weile gespeichert werden. Das schreibt das amerikanische Tech-Magazin Motherboard. Der Facebook-Sicherheitsmanager Alex Stamos kommentiert die Medienberichte bei Twitter.
Wir fordern keine zufälligen Personen auf, ihre Nacktfotos einzureichen. Dies ist ein Test, um Opfern eine Option zu bieten, die Kontrolle zurückzubekommen. Der Test wird uns helfen, herauszufinden, wie wir Menschen an unseren Produkten und anderswo am besten schützen können. Unsere Privatsphäre-Community, einschließlich der Medien, hat Schwierigkeiten, über unvollständige Lösungen für ernsthafte Probleme zu sprechen.
Die Medien und Meinungen von und mit Theresa Sickert. Und Breitmann macht weiter mit Musik vom Duo This Past Tuesday. Auf der gerade veröffentlichten ersten EP mit Demostücken teilen sich die beiden Musiker jeweils abwechselnd den Gesang. Und wir hören daraus den Song Stay Away.
Besprechung.
Alle wollen sie, viele machen sie. Podcasts sprießen gerade fast so eilig aus dem Boden wie Unkraut. Kaum ein Thema, zu dem es noch keinen Podcast gibt. Von Sex über Religion bis hin zu Technik, Kultur, Politik, alles ist dabei.
Ja, und sehr oft handelt es sich dabei um Gesprächsformate, seltener um experimentelle oder aufwendigere Storytelling-Formen. Auch der Hörbuchanbieter Audible, ein Amazon-Tochterunternehmen, mischt seit einer Woche mit im Podcast-Markt und bietet jetzt 22 neue Podcasts für Abonnenten. Und davon verspricht man sich natürlich mehr Kunden.
Auch die vorhin schon erwähnten Paradise Papers haben ihren Weg in Podcasts gefunden. Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Rechercheergebnisse geht die Süddeutsche Zeitung mit dem Podcast Das Thema online. In Form von Kollegengesprächen werden Geschichten und Hintergründe zu den Enthüllungen geliefert.
Und für NDR Info erzählen die Journalisten Benedikt Strunz und Philipp Eckstein die Geschichte ihrer Recherche der Paradise Papers im Podcast Im Schattenreich der Steueroasen, seriell, also in 5 Folgen. Podcasts, ein Thema für unseren Kollegen Sandro Schröder, der neben seiner Arbeit als Journalist auch den Podcast-Newsletter herausgibt. Und von ihm wollten wir wissen, warum jetzt eigentlich alle Podcasts machen.
Also ich glaube, ein Aspekt ist, dass natürlich alle in die USA schauen und irgendwie sehen, dort machen alle größeren Verlage, alle großen Zeitungen machen eigene Podcasts. Also von der New York Times über die Washington Post, der Boston Globe, die LA Times, die haben alle einen eigenen Podcast. Und ich glaube, da geht der Blick schon sehr in die USA. Und man sieht, okay, das funktioniert dort drüben ziemlich gut und sowas wollen wir auch machen. Der andere Aspekt ist, glaube ich, dass Podcasts gerade unheimlich gut in unser Medienmenü reinpassen. Also die Art und Weise, wie wir Sachen konsumieren, weil Podcasts kann man so passiv konsumieren, nebenbei, also beim Einkaufen oder beim Putzen, beim Kochen, was auch immer. Und ich glaube, das passt bei vielen Menschen gut noch in den Alltag rein. Da sind noch so Zeiten am Tag, wo eben noch Platz ist, nebenbei die Kopfhörer aufzusetzen. Und ich glaube, das haben viele erkannt und wollen halt genau in diese Zeitbudgets rein und die Leute damit erreichen.
Aber ist es vielleicht auch so, dass das Medium-Podcast eine besondere Chance im Umgang mit Themen und Geschichten bietet? Kann man da vielleicht anders und andere Geschichten erzählen?
Ich glaube, man kann anders erzählen, aber man muss es auch ein Stück weit. Also ich glaube, wenn sich die Leute die Kopfhörer aufsetzen, dann wollen sie in der Regel auch anders angesprochen werden und sie wollen die Geschichten tatsächlich erzählt bekommen.
Aufwendig produzierte Podcasts, in denen auch experimentiert wird mit Erzählmitteln, gibt es zwar auch in Deutschland, aber nicht allzu viele. Die neuen Formate sind vornehmlich Talkformate. Woher kommt dieses Ungleichgewicht zwischen den großen Vorbildern auch aus den USA und den deutschen Umsetzung? Ist der deutsche Podcasteur ein anderer? Mag der lieber Talk?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das liegt daran, dass wir jetzt diese Entwicklung mit einer gewissen Zeitverzögerung in Deutschland haben. In den USA sind tatsächlich die Podcasts schon etwas länger am Boomen und deswegen wird dort auch schon länger an neuen Formaten entwickelt. Und ich glaube, hier in Deutschland gehen jetzt viele, die anfangen, Podcasts zu produzieren, tatsächlich ihre ersten Schritte mit so einem Audiomedium. Und natürlich fängt man da nicht gleich mit der olympischen Disziplin an, sondern man fängt irgendwie an zu üben. Und ich glaube, diese Talk-Formate sind so ein erstes Ausprobieren, wo erstmal nicht viel schief gehen kann und sie sind natürlich relativ günstig zu produzieren. Und ich denke, diese aufwendigen Formate, die werden wir auch in Deutschland noch bekommen. Das wird vielleicht einfach noch ein paar Monate oder ein paar Jahre dauern, aber ich denke, sie werden kommen.
Als Stärke und Besonderheit von Podcasts wird oft auch eine größere Nähe des Hörers zum Erzähler durch stärkere Personalisierung genannt. Die Hosts, also diese gastgebenden Erzähler des Podcasts, die treten in der Regel sehr viel persönlicher auf, als sie es vielleicht im Radio machen. Und sie sagen auch zum Beispiel sehr viel öfter, als ich mit dem Radio angefangen habe, da war das total verpönt. Jeder Redakteur hat mir das Ich aus dem Beitrag rausgestrichen. Wie ist das? Droht uns jetzt womöglich die Inflation des Ichs?
So erzählen wir Geschichten schon immer. Wir erzählen die immer aus dem Bezug, den wir zu dieser Geschichte haben und wir bringen uns ein. Und ich glaube, diese künstliche Perspektive, die wir uns in den Medien oft auflegen, auch als Journalisten, dass wir sagen, wir nehmen uns als Person raus, die schaffen Podcasts ein Stück weit ab. Und ich finde, das ist gut so.
Was würdest du sagen, für welche Themen eignen sich Podcasts besonders gut? Also wir haben ja jetzt hier das Beispiel Paradise Papers, wo man in verschiedenen Episoden die ganze Thematik aufbereitet hat. Eignen sich Podcasts zum Beispiel für aufwendige Recherchen, um die gut darzustellen?
Ich glaube, Podcasts sind da tatsächlich besonders gut geeignet. Beispielsweise eben bei den Paradise Papers habe ich gemerkt, an diesem Sonntagabend, da kommen die Eilmeldungen, die prasseln so auf einen ein. Und dann geht man auf die Seite von der Süddeutschen beispielsweise und dort stehen dann halt unendlich viele Texte. Und keiner sagt mir so richtig, hier fängst du an oder das sind die ganz wichtigen Texte. Und beim Podcast, finde ich, ist das besser gelöst, weil ich habe jemanden, der mir sagt, wir fangen die Geschichte hier an dieser Stelle und die ist wichtig aus den Gründen und generell ist diese Geschichte aus den und den Gründen wichtig und ich nehme dich jetzt an die Hand und wir gehen jetzt zusammen durch diese relativ abstrakte Geschichte an ein paar Einzelbeispielen und deswegen, ich glaube, gerade solche abstrakten Recherchen, wo viele Leute mit den Achseln zucken und sagen, okay, und was ändert das jetzt für mich und mein Leben und für mein Umfeld, da sind Podcasts ein gutes Werkzeug, um die Relevanz von solchen Geschichten noch mal zu betonen und den Leuten näher zu bringen.
Podcast ist ja nicht gleich Podcast. Die Podcast Das Thema zum Beispiel von der Süddeutschen und Schattenreich, eine Produktion von NDR Info und WDR 3, sind ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich man einen Podcast machen kann, wie unterschiedlich man das ein und dasselbe Thema aufbereiten kann und erzählen kann. Wie schätzt du diese beiden Herangehensweisen ein? Was kann man, ja, was kann ein Podcast-Interessierter da und da entdecken?
Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Ansätze und man kann davon einfach lernen, dass es auch auf solche Themen verschiedene Perspektiven gibt. Ich sehe bei der Süddeutschen und bei das Thema, dass das eine Art Ergänzung zu dem ist, was die Süddeutsche online und im Print macht. Das ist ein Angebot, dass man den Lesern sagt, hier ist übrigens noch die Hintergrundgeschichte zu der Geschichte, die du eh schon gelesen hast. Während ich glaube, bei NDR Info hat man tatsächlich eher versucht, den Leuten die gesamte Geschichte zu erzählen, ohne dass sie großes Vorwissen haben müssen.
Lass uns mal in die Zukunft schauen. Wie sieht in deinen Augen die deutsche Podcast-Landschaft in den nächsten 10, 20 Jahren aus? Weil ich frage mich zum Beispiel, wer soll das alles hören? Man hat das Gefühl, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wo wird das hinführen?
Ich glaube, diese Low-Budget-Produktionen und Massenware, die wird nicht überleben, zumindest nicht in dieser krassen Konkurrenz, wie wir sie jetzt gerade haben. Wir können uns irgendwie 3 oder 4 tägliche Podcasts mit einem Nachrichtenüberblick anhören. Und ich denke, da werden sich Formate durchsetzen, die irgendwie eine gewisse Qualität, einen Vorteil haben, den die Konkurrenz nicht hat. Und dann werden auch einige Formate, die sich nicht durchsetzen können, irgendwann wieder verschwinden.
Aber bedeutet das dann, dass die Kleinen von den Großen verdrängt werden?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, auch als kleiner, vielleicht unabhängiger, freier Produzent von einem Podcast kann man durchaus konkurrieren. Man muss halt nur schauen, in welchem Maße und in welchen Bereichen. Sie funktionieren ja auch jetzt schon deutlich länger als beispielsweise die Angebote von der Süddeutschen, von Zeit Online, von Spiegel Online. Und deswegen sehe ich da auch gar nicht so sehr das Aussterben der kleinen Podcasts am Horizont, sondern ich glaube, das Medium wird halt noch bekannter werden und das ist auch eine Chance für Leute, die so eine kleine thematische Nische besetzen.
Über den Boom des Talk-Podcasts sprachen wir mit Sandro Schröder. Und wie man Podcasts auch akustisch anspruchsvoll gestalten kann, das hören wir gleich. Vorher noch Musik.
Der Künstlername der mittlerweile in Island lebenden Aston Possimist klingt wie eine Mischung aus Pessimist und Optimist. Aber das führt in die Irre. Sie hat nämlich grundsätzlich eine positive Einstellung zum Leben. In dem Song 25 feiert sie die beste Zeit, um den Verstand zu verlieren. Zitat, wie es nur mit Lebensfreude möglich ist. 25 is the best, it's time to lose your mind. Shine at 12:59.
Noch einmal Podcasts. Podcasts sind in Deutschland noch nicht so stark verbreitet wie in den USA. Dort gehören sie schon lange dazu und dort sind sie oft auch aufwendiger produziert. Das Beispiel Radiolab.
Unter diesem Projektnamen sucht seit 15 Jahren ein Team aus Journalisten, Moderatoren und Toningenieuren in New York innovative Klänge und neue Erzählformen fürs Radio. Und das Resultat ist eine zweiwöchentliche Radiosendung, die in den USA landesweit ausgestrahlt wird und international als Podcast beachtliche Erfolge feiert. Christian Conradi stellt sie vor, die Experimente fürs Ohr.
Wait, you're listening. Okay. All right. Okay.
All right. You're listening to Radiolab.
So beginnt jede Radiolab-Sendung. Ein unkonventioneller Jingle für eine unkonventionelle Podcast-Radiosendung, die schon in den ersten Sekunden viel über ihre unverwechselbare Form verrät. Radiolab, das ist kreatives, auditives Erzählen. Im Mittelpunkt des New Yorker Hörlabors stehen die beiden Moderatoren, Jed Abumrad und Robert Krulwich.
And then crazily the elevator door opens and there is President Kennedy steps out of the elevator with Jackie.
Wow.
I took his hand and I shook it.
Persönliche Geschichten wie die von Krulwichs Kindheitserlebnis, Kennedys Hand geschüttelt zu haben, verbinden die Macher mit Experteninterviews. Zum Beispiel, um herauszufinden, wie viele Bakterien bei einem Handschlag übertragen werden. Kleiner Spoiler, unter ganz bestimmten Umständen nisten sie sich dauerhaft beim Gegenüber ein. Und zwar für immer. Ein Handschlag für die Ewigkeit.
This is just like a, like you think, huh.
Diese unverwechselbare Balance aus akustisch bunter Unterhaltung und inhaltlicher Tiefe macht die Sendung zu einer Art Erwachsenenversion der Sendung mit der Maus für audiophile Wissenschaftsfans. Da bleibt die Frage, wie machen die das?
Okay, Jed, I would shake your hand, but
I'm not touching you anymore.
Was hier so locker klingt, ist harte Arbeit. Für eine 60-minütige Sendung führen Abumrad und Krulwich zum Teil mehrere, oft stundenlange Gespräche am Mikrofon, die erst später im Schnitt zu pointiert klingenden Dialogen verarbeitet werden.
And he's sure you're gonna have different bacteria on your hands, you and Neil?
Yes.
Das Gleiche gilt für die Gespräche mit Reportern. Dazu kommt ein internationales Netzwerk hunderter freier Mitarbeiter, darunter nicht nur Journalisten, sondern auch Wissenschaftler, Musiker und Schriftsteller. Kollegen, die in die Sendung kommen und von ihren Recherchen erzählen, bringen Experteninterviews mit. So kommen bei einer Aufnahme problemlos 4 bis 6 Sprecher und Erzählebenen zustande, die später im Schnitt so arrangiert werden, dass ein organisches Klangbild entsteht, das so wirkt, als wäre Radiolab eine Live-Sendung.
Yeah, maybe you're the anomaly.
Yeah.
You're the creepy, sweaty man with wet palms.
Bindemittel und zugleich Zugpferd der vielen Stimmen und Informationen sind Musik und Klang. Akustische Elemente spielen bei Radiolab mindestens eine genauso starke Rolle wie das Gesagte. Manchmal dient der Klang zur Illustration, manchmal zur Verstärkung eines Gedanken oder er geht eine Symbiose mit den Worten ein, wie in der Episode Colors. Hier wird die Wahrnehmung von Farben erklärt, ein an sich visuelles Thema. Die Umsetzung zeigt die kreative Herangehensweise der Macher. Die Frequenzbereiche des sichtbaren Lichts wurden für die Sendung in eine hörbare Frequenz transponiert und von einem Chor gesungen.
Red, orange, yellow, green, blue, violet, Roy G. Biv.
Komplexe Stoffe leicht verständlich machen und dabei alle erdenklichen Kniffe und Werkzeuge des Radiomachens nutzen, das ist Radiolab. Mit Hingabe, Zeit und viel Kreativität, auch bei den scheinbar kleinen Dingen. Es gibt ein Element in der Produktion dieser Sendung, die mich selbst so sehr inspiriert hat, dass ich sie in meinen eigenen Radio-Werkzeugkasten übernommen habe.
Nothing.
Die Hallschmiere. Zugegeben, kein schönes Wort. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der diesen Effekt so nennt. Aber dieser technisch eher triviale Trick hat einen überraschenden Effekt zufolge und sagt viel darüber aus, wie die Radiolaboranten über ihr Handwerk denken.
They started to take her off her medication, expecting to see some sort of reaction from her.
And nothing.
Sie lassen einen Gedanken, einen Ton, eine Szene oder eine Erkenntnis nachhallen. ein Akzent, der beim Hören tatsächlich auch im Kopf nachhallt und die Aufmerksamkeit auf das zuvor Gesagte lenkt. Ein klangästhetisches i-Tüpfelchen. Was Radiolab besonders gut beherrscht, ist das Spiel mit Emotionen. In Finding Emily erzählen Abumrad und Crowitch die Geschichte einer jungen Frau, die nach einem Fahrradunfall im Koma liegt und ihr Bewusstsein zurückerlangt und sich damit selbst wiederfindet.
Tell us about the accident from your perspective.
I was at work.
Anhand dieser Geschichte erklärt die Sendung ganz nebenbei, wie Bewusstsein und Gehirn interagieren.
He said, Emily.
Emily, can you hear me? It's me, Alan. And immediately,
everything came back to me. I was there. I remembered everything.
We asked Emily, before she came back, where was she?
Es sind Geschichten wie diese, die noch lange nach dem Hören im Kopf bleiben, in gewisser Weise auch nachhallen. Das aber ganz ohne Soundeffekt.
Podcasts, die nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Form überraschen. Christian Conradi über das amerikanische Radiolab. Und ich frage mich ja immer, egal wie schön die gemacht sind, wer soll das alles hören? Ich habe dafür wirklich echt extrem wenig Zeit.
Mir geht's auch so, ehrlich gesagt. Und meine Vermutung ist, dass auch vieles davon verschwinden wird wieder, dass es so ein Trial and Error ist, dass man auscheckt, was gibt der Markt her, wo kriegt man irgendwie Leute, die das nutzen und dafür bezahlen, und anderes wird dann eben wieder verschwinden.
Ich dachte gerade eben auch, als wir das hier gehört haben über das Radiolab, es gibt ja Leute, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit oder zumindest deutlich schneller, damit sie Zeit sparen. Da ist dann dieser ganze Produktionsaufwand für die Tonne eigentlich.
Das wäre schade, ja. Also zumindest bei solchen tollen Projekten. Genau. Wir haben auch einen Podcast. Nach dieser Sendung gibt es den Breitband-Podcast. Wir sind jetzt nämlich erstmal am Ende. Alle Themen, alle Interviews, alle Informationen zur Musik gibt es dann auf unserer Website breitband.deutschlandfunk.kultur.de und zum Nachhören im Podcast.
Und hier im Programm, da geht es gleich weiter mit den Nachrichten und unserem Theatermagazin Rang 1. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Martin Böttcher
und Vera Linz. Tschüss.